Meine Frau hat es eben schon gesagt, für sie ist Gottesdienst dann am schönsten, wenn auch Kinder dabei sind. Sie hat darum etwas für die Kinder vorbereitet, was aber genauso auch für uns alle schon ein bisschen ein Zugang zur Predigt sein können. Jetzt sehe ich gerade schon Kinder rausgegangen sind. Wenn noch welche da sind und wenn die sind in dem Kinderraum, nicht? Die kriegen es auch so mit. Also ich übergebe erstmal an meine Frau.
Ja, ich weiß gar nicht, ob jemand von euch das schon mal mitgekriegt hat.
Dass es an der Tür klingelte und wenn ihr aufgemacht habt, stand ein Paketbote da. Hat das von euch schon mal jemand mitgekriegt oder wart ihr alle in der Schule? Da meldet sich jemand. Und da melden sich noch mehr. Und habt ihr das Paket angenommen? Wenn ja, dann nickt mal das. Ja, okay. Da hat sogar jemand das Paket angenommen. Mir ist das schon mal so gegangen, dass der Postbote da stand und was abgeben wollte. Und ich dachte, das sieht jetzt nicht aus, als ob mir jemand ein Paket schickt, der mich wirklich kennt, sondern da waren so Stempel und Aufkleber drauf von einem Geschäft. Und ich wusste gar nicht, dass ich was bestellt hatte. Und ich habe hier ein Paket, auf dem steht drauf, für dich, aber Absender unbekannt. Hat jemand von euch schon mal so ein Paket gekriegt, wo ihr nicht wusstet, von wem das ist, wo ihr den Absender überhaupt nicht kanntet? Also, als ich das Paket angenommen habe, weil ich dachte, was soll ich denn sonst machen? Da hatte ich das Paket und dann habe ich das geöffnet und das war ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Wenn man ein Paket annimmt, dann wüsste man gerne, dass da was Schönes drin ist. Zum Beispiel ein Geburtstagspaket. Hat jemand von euch Omas und Opas, die in einer anderen Stadt wohnen? Jo. Dann kriegt ihr bestimmt Pakete zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Oder man hat sich was gewünscht und das irgendwo gefunden in einem Geschäft und bestellt und das kommt dann mit der Post. Aber wenn man nicht weiß, was in dem Paket drin ist, dann denkt man sich, soll ich das überhaupt annehmen? Oder sage ich dem Postboten, nee, nimm das wieder mit, ich kenne das überhaupt nicht. Ja. Meistens freut man sich, wenn man ein Paket kriegt und macht das denn auch auf, aber man weiß nicht genau, was da drin ist. Heute geht es in der Predigt darum, dass man etwas annehmen soll, und zwar kein Paket, sondern einen Menschen. Mit Menschen ist das so, die kann man sich ja nicht überall aussuchen, zum Beispiel in der Schule, da dürfen oft die Freunde nicht zusammensitzen. In der Schule von meinen Kindern war das immer so, da musste immer ein Junge mit einem Mädchen zusammensitzen am Tisch, weil die meist nicht beste Freunde waren und dann auch nicht so viel gequatscht haben. Da musste man dann den Sitznachbar annehmen, den man zugewiesen bekommen hat. Schöner ist es, wenn man sich das aussuchen darf, aber dann muss man aufpassen, dass man nicht nur quatscht. Mit dem Menschen annehmen ist es wie mit einem Paket. Man muss sich überlegen, nehme ich das an oder schicke ich es zurück, sagt dem Postboten, nee, das ist nicht für mich, ein Versehen. Wenn man es annimmt, dann muss man es auch gebrauchen. Und wenn man einen Menschen hat, den man annehmen muss, weil das jetzt der Sitznachbar in der Schule ist, dann hat man keine andere Chance. Ich glaube, es hilft einem, wenn man weiß, das ist ein Mensch, den ich lieb haben kann. einen, den man vielleicht noch nicht kennt, weil der neu in der Schule ist oder man noch nie neben dem gesessen hat, aber dann merkt man schon bald, das ist ein netter Mensch. Dann ist es viel leichter, wenn man sagen kann, den kann ich wirklich lieb haben. Ich habe überlegt, was kann man denn heute im Gottesdienst machen, wenn es keinen Kindergottesdienst zur gleichen Zeit gibt, und gedacht, alle sitzen heute an Tischen und da kann man ja auch super was malen. Ich habe für jedes Kind ein Bild zum Ausmalen gefunden. Da sieht man, wie Jesus Menschen etwas erzählt. Das sind große und kleine Menschen, die da sitzen und ihm zuhören. Denn ganz bestimmt hat Jesus nicht eine extra Kinderstunde, einen extra Kindergottesdienst gemacht, sondern der hatte alle zusammen, so wie wir heute im Gottesdienst hier zusammen sind. Und das verteile ich jetzt mal. Ihr da oben habt keine Tische, an denen ihr malen könnt, aber ihr habt ja einen glatten Fußboden. Und dann geht das auch. Okay, ich gehe noch mit dem Korb rum und du kannst ja schon mal anfangen.
Es ist immer etwas gefährlich, wenn ich ihr meinen Predigtext vorher verrate. Dann bleibt manchmal für mich nicht mehr ganz viel übrig. Ihr habt den Predigtext im Programm stehen. Könnt ihn noch einmal anschauen aus dem Römerbrief im Kapitel 15, Vers 7. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Der Begriff annehmen, der hat in unserer Sprache ja verschiedene Bedeutungen. Oft hat er einen eher unbestimmten, einen eher vagen Charakter. Wenn wir etwas annehmen, dann wissen wir nicht so genau, wie sich's wirklich verhält, sondern wir haben nur so unsere Annahmen. Ich nehme an, die Sache verhält sich so oder so, sagen wir dann vielleicht. Und vielleicht liegen wir richtig, vielleicht auch nicht. Ihr habt als Gemeinde heute ein Paket angenommen, von dem ihr nicht so richtig wissen könnt, was drinsteckt. Ihr werdet eure Annahmen haben, was von mir und was von Katrin zu erwarten ist. Aber wissen könnt ihr es nicht, auch die nicht, die uns schon von früher kennen. Zum Glück für uns habt ihr die Annahme des Pakets nicht verweigert. Ihr seid mutig genug oder abenteuerlustig genug, um es mit uns zu wagen. Vielen Dank dafür. Und selber geht's ja gar nicht anders. Auch wir können von euch als Edewächter Gemeinde nur so unsere Annahmen haben. Wir haben noch alte Erinnerungen an Begegnungen von Jugendkreisen oder Posaunenchören. Aber ob diese alten Erinnerungen hochgerechnet werden können bis ins Jahr 2021, da bin ich mir nicht sicher. Katrin und ich haben gute Hoffnungen und ihr sicher auch. Wir haben so unsere Vorstellungen, so wie ihr auch. Aber was wirklich Sache ist, das werden wir erst mit der Zeit herauskriegen. Und nun mal angenommen, es stellt sich heraus, der Pastor ist ganz anders als gedacht und seine Frau ganz anders, als man sie in Erinnerung hatte. Oder mal angenommen, unsere Erinnerungen an Edewecht sind nicht mehr zutreffend. Die Gemeinde tickt ganz anders, als wir uns das erhofft haben. Was dann? Annahme verweigern, wenn es eigentlich schon zu spät ist? Wenn die Annahmen nicht stimmen, die wir so voneinander haben, dann wird's auch abenteuerlich, aber vielleicht nicht mehr so lustig. Darum bin ich froh, dass wir neben den Evangelien, die uns von Jesus erzählen, von seinem Weg, von seinem Wirken, von seinem Werk, auch die neutestamentlichen Briefe haben. Die kommen vom Evangelium her, aber die berichten eben, was das Evangelium für die Gemeinden bedeutet hat. Die berichten auch, wie es die Gemeinden denn geschafft haben, einander anzunehmen oder ob sie es vielleicht auch nicht geschafft haben. Insbesondere der Apostel Paulus nimmt dabei kein Blatt vor den Mund und er neigt nicht zur Schönfärberei. Ohne weiteres zieht uns Paulus den Zahn, auf dem die Krone der ach so idealen Urgemeinde prunkt. Wenn Paulus schreibt, nehmt einander an, dann hat er Gemeinden vor Augen, wie zum Beispiel die überaus bunte, aber auch genauso streitlustige Gemeinde in Korinth. Oder wie die senkrecht gestartete und dann in tiefe Gesetzlichkeit abgerutschte Gemeinde in Galatien. Oder eben wie die in Rom, in der ständig weltläufige Weite auf strenggläubige Enge stieß. Im Kapitel 15 des Römerbriefs kommt Paulus zu der Mahnung, die unser Predigttext ist. Und diese Mahnung ist so etwas wie ein Schlusswort nach einer langen Auseinandersetzung. Nehmt einander an. Wo hat's denn wohl geklemmt in Rom? Wenn wir uns die Streitthemen dieser Gemeinde anschauen, dann denken wir wahrscheinlich, ach du liebe Zeit, wie kann man sich über sowas streiten? In Rom gab es zwei Parteien oder zwei Richtungen. Paulus nennt die eine Partei die Schwachen und die andere die Starken. Wahrscheinlich waren die beiden Begriffe konservativ und liberal damals noch nicht so in Mode. Und der Streit ging um die Frage, ob man als Christ Fleisch essen darf oder nicht und ob man bestimmte Feiertage einhalten muss oder nicht. Paulus sagt das so, der eine glaubt, er dürfe alles essen, aber wer schwach ist, isst kein Fleisch. Und einige Verse später sagt er, der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere aber hält alle Tage für gleich. Wenn wir heute denken, das sind doch nur wirklich Nebensächlichkeiten, das sind doch banale Fragen, dann sind wir zum einen nicht ganz ehrlich, denn über vegetarisch oder nicht vegetarisch kann man auch heute noch unter modernen Vorzeichen trefflich streiten. Und die Frage der Sonntagsheiligung, die war ja nun gerade in den ländlichen Methodistengemeinden früher ein ganz entscheidendes Glaubenskriterium. Wisst ihr das noch? Ich kann mich gut erinnern, dass bei meinen Großeltern am Sonntag kein Heu gemacht wurde oder andere Arbeit, die man auch an einem anderen Tag hätte machen können. Vielleicht habt ihr das gut noch in Erinnerung, vielleicht haltet ihr es heute so. Aber vor allem nehmen wir, wenn wir sagen, das ist ja alles banal, nicht ernst, dass es ja nur für diejenigen banal oder nebensächlich sein kann, die sich gerade nicht streiten. Wer drinsteckt im Streit, für den geht es immer ums Eingemachte. Damals wie heute. In jedem Streit steckt immer auf beiden Seiten ein Stück Lebensgeschichte. Und darum ist Streit immer persönlich. Wir sind ja selber drin als Person in einem Streit, mit unserer Prägung, mit unserer Geschichte, auch mit unserer Glaubensgeschichte. Zur Glaubensgeschichte der Gemeinde in Rom gehörte, dass da manche Christen waren, die auf keinen Fall mit Götzendienst in Berührung kommen wollten. Fleisch, das auf dem Markt verkauft wurde, war aber in den meisten Fällen vorher in einem Götzentempel rituell geschlachtet worden. Und diese Christen haben sich gefragt, was passiert denn mit mir, wenn ich solches Fleisch esse? Dann komme ich ja doch in Berührung mit dem Götzendienst. Damit will ich aber nichts zu tun haben. Und andere Christen in Rom sahen es genau umgekehrt. Die haben gesagt, Christus hat uns doch von all dem Aberglauben befreit. Darum muss ich mir auch über die Herkunft von Fleisch überhaupt keine Gedanken mehr machen. Ich kann alles essen. Und wer hat nun recht? Paulus gibt eine erstaunlich weitherzige Antwort darauf. Er sagt, ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Tja, aber entsteht dadurch nicht gerade das Problem, wenn ein jeder seiner Meinung gewiss ist? Dann stößt doch immer Meinung auf Meinung, Meinung auf Gegenmeinung. Wie kann man sich gegenseitig annehmen, wenn man sich seiner eigenen Meinung ganz gewiss ist und darum ganz gewiss ist, dass die Meinung des anderen falsch ist? Ich glaube, es hilft viel, wenn du dir bewusst machst, der andere hat seine Meinung genauso wie du durch seine Lebens- und Glaubensgeschichte gewonnen. Er hat sie nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern dahinter stehen Erfahrungen und Erlebnisse. Nimm den anderen ernst damit. Du musst ja nicht seine Meinung übernehmen, aber du kannst ihn ernst nehmen. Und es würde viel helfen, wenn wir den anderen unterstellen, die wollen nicht einfach nur Recht haben, sondern die wollen es recht machen. Die wollen sich so verhalten, wie es recht ist, vor dem Hintergrund ihrer eigenen Lebens- und Glaubensgeschichte. Und damit geht es ja um etwas ganz Wichtiges für unseren Glauben. Es geht um Gerechtigkeit. Es geht darum, es vor Gott recht zu machen. Wenn wir da angekommen sind, dass wir einander das zugute halten, der andere oder die andere will es vor Gott recht machen, so wie ich auch, dann entlastet es uns ungemein, wenn wir dran denken, aber für unsere Gerechtigkeit vor Gott müssen wir nicht selber sorgen. Das können wir auch gar nicht. Dafür ist schon gesorgt. Christus hat dafür gesorgt. Denn darum geht es, wenn Paulus fortsetzt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Vor allem, was wir tun, vor all unserem Bemühen, steht immer das, du bist schon angenommen von Jesus Christus. Ihr müsst euch nicht selbst gerecht machen. Davon wird man nämlich nur selbst gerecht. Christus hat schon alles für euch getan, damit ihr Gott recht seid. Christus hat sein Leben für euch eingesetzt. Und weil ihr so von Christus angenommen seid, mit all euren Macken, mit euren Eigenartigkeiten und Eigenartigkeiten, darum braucht ihr auch nicht mehr um euren Platz zu kämpfen. Ihr habt schon den besten Platz, den es gibt. Christus hat euch angenommen. Wer das weiß, der kann viel gnädiger und geduldiger mit den Leuten umgehen, die in manchen Dingen eine andere Überzeugung haben. Die können mir meinen Platz bei Christus nicht mehr wegnehmen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Nun gilt es aber auch, dass wir an Christus Maß nehmen für den Umgang miteinander. Schaffen wir das, wie Christus miteinander umzugehen? Wer das versucht, der weiß, da komme ich schnell an meine Grenzen. Ich bin ja nicht wirklich wie Christus. Das Vorbild von Jesus Christus, das ist uneinholbar. Vielleicht ist es auch gerade dieser hohe Anspruch, den wir manchmal an uns selbst stellen, wir sind Christen, also wollen wir wie Christus sein, dass der Streit manchmal so scharf wird, weil wir uns übernehmen, wenn wir denken, wir sind wie Christus. Jesus hat uns ja gar nicht dazu aufgefordert, dass wir ihn überholen oder dass wir mit ihm gleichziehen. Er hat uns dazu aufgefordert, dass wir ihm nachfolgen. Und wer nachfolgt, der bleibt immer hinter Jesus. Oft genug auch ein gutes Stück hinter ihm zurück. Und trotzdem ist er der Maßstab, an dem wir uns orientieren. Jesus ist das Vorbild, das uns prägt. Jesus ist das Ziel, auf das wir zugehen. Wir können von Jesus lernen, uns in unbequeme Gesellschaft zu begeben. Und die können wir auch in der Gemeinde finden. Wir können von Jesus lernen, Menschen mit Achtung und Liebe zu begegnen, die nur wirklich anders sind als wir. Wir können von Jesus lernen, Menschen anzunehmen, die sonst nur Ablehnung erleben. Und wie wichtig ist das, dass wir ihnen das geben können. Maß nehmen an Jesus heißt letzten Endes immer Maß nehmen am Doppelgebot der Liebe zu Gott und zu allen Nächsten. Und wenn wir das tun wollen, unseren Nächsten annehmen, dann gilt dieser kleine Zusatz aus dem Liebesgebot eben auch da. Und der heißt, wie dich selbst. Oft ist es nämlich genau das, was es uns so schwer macht, einander anzunehmen, dass wir im anderen, der uns so nervt oder uns so stört, ein Stückchen von uns selbst begegnen. Und das können wir gar nicht ausstehen, wenn wir unsere eigenen Schwächen beim anderen erkennen. Aber wer sich selbst nicht annehmen kann mit seinen Schwächen, der wird immer schwer haben, den anderen oder die andere anzunehmen. Darum denkt noch einmal dran, wie Christus euch angenommen hat. Christus hat euch schon angenommen, jetzt nehmt euch doch bitte auch selber an. Dann klappt's mit dem Nächsten vielleicht viel besser. Und wozu das Ganze? Damit unsere Gemeinde in Edewecht endlich richtig glänzen kann, damit wir einen guten Ruf bekommen in unserer Nachbarschaft und an unserem Ort, damit wir attraktiv sind und Zulauf haben? Ja, hoffentlich. Es wäre ja seltsam, wenn wir das nicht wollten. Aber Paulus setzt anders fort. Er sagt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Da wird uns noch einmal gehörig der Kopf zurechtgesetzt. Es geht nicht zuerst um dich. Es geht nicht zuerst um die Attraktivität und um den guten Ruf deiner Gemeinde. Es geht nicht einmal zuerst um deine in langer Glaubensgeschichte gewonnene Überzeugung. Nicht um deine Sache geht es, sondern um Gottes Sache. Nicht um deinen Ruf geht es, sondern um Gottes Lob. Gottes Liebe und Menschenfreundlichkeit, Gottes Größe und Barmherzigkeit sollen besungen und bekannt gemacht werden. Gottes Lob muss nicht einstimmig erklingen. Das schaffen wir nur selten. Nach Paulus reicht schon einmütig. Wenn wir einmütig Gott loben, dann sind wir uns einig im Ziel unseres Lobgesangs. Dass wir alle dieselbe Glaubensmelodie singen, das ist nicht entscheidend. Das Lob Gottes verträgt Vielstimmigkeit. Die Großartigkeit Gottes, die kommt erst dadurch richtig zum Klingen. Darum müssen wir als Christen und auch als Gemeinde in Edewecht nicht die ganze Zeit unisono singen. Wichtig ist allein, dass wir alle auf den einen Konzertmeister ausgerichtet sind und auf den achten. Ist Gott unser Konzertmeister, dann wird er uns manchmal auch Dissonanzen zumuten. Dann wird er uns vielleicht mitunter Schweigetakte verordnen. Er wird uns wohl manches Mal daran erinnern, dass wir keine Solisten sein sollen. Und oft wird er uns daran erinnern, dass zum Lobgesang nicht nur der volle Ton gehört, sondern auch das offene Ohr. Besonders das offene Ohr für unsere Mitsänger und vielleicht ganz besonders für die, die irgendwie zum Schweigen gebracht wurden. Auf jeden Fall will er uns ermutigen, dass wir unsere Stimmen einbringen in den Chor der vielen Stimmen, die Gott loben. Also, zu Gottes Lob und weil Christus uns angenommen hat, lasst uns einander annehmen. Amen.